Willkommen zu einer weiteren Folge Mikrodiskurs. Wir haben einen kleinen Einsprecher, bevor es losgeht, denn diese Sendung wurde nach 2 Jahren, glaube ich, wiederbelebt und wird auch dieses Mal vom Makronomen-Magazin co-produziert. Das heißt, ihr findet die Folge einmal beim Makronomen-Magazin und einmal bei den Mikroökonomen. Bei den Mikroökonomen wiederum befindet, je nachdem, wann ihr hört und wo ihr hört, sich diese Folge für 30 Tage im Premium-Bereich, der kostenpflichtig zugänglich ist und wird dann nach eben diesen 30 Tagen dann für die Allgemeinheit freigeschaltet. Vielen Dank für die Unterstützung und viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Mittwoch, der 21. Februar 2024. Willkommen zur 10. Folge des Mikrodiskurses. Wir haben heute das schöne Thema Decoupling von China und dazu haben wir 2 Gäste. Ansgar Baums, ich grüße dich.
Moin.
Du bist Non-Resident Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI, mit Sitz in Washington D.C. sowie Helmut Schmidt Fellow des German Marshall Fund und der Zeitstiftung. Und Julian Hinz, hallo.
Hallo.
Du bist Direktor des Forschungszentrum Handelspolitik am Institut für Weltwirtschaft, also dem IFW Kiel, und Juniorprofessor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Universität Bielefeld. So, ich habe es ja schon gesagt, uns soll es heute um ein potenzielles Decoupling von China gehen. Also die Frage, was das so auslöst, wenn es denn passiert. Insbesondere für Deutschland ist das, glaube ich, ein Thema, denn während die Welt sich aus China eher zurückzieht, sind ganz frisch Zahlen reingekommen, denen nach die deutschen Direktinvestitionen sich gerade auf einem Rekordhoch nominaler Natur in 2023 befunden haben. Also wir gehen da eher rein als raus. Für unsere Diskussion hier bist allerdings du der Auslöser, Julian, oder besser gesagt eine Studie, die das IFW veröffentlicht hat. Und darin sagt ihr, ja, wird alles teuer, aber ist irgendwie machbar und manageable. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, was ihr gemacht habt?
Ja, natürlich gerne. Also Ziel dieses Papiers ist es, ein bisschen Sachlichkeit und Fakten in diese Diskussion reinzubringen, die ja schon seit einigen Monaten, möchte man sagen, immer mal so, oder Jahren vielleicht schon so aufkommt. Wie abhängig sind wir von China? Erst gab es die Diskussion vor 2 Jahren, wie abhängig sind wir von Russland? Und ist das ganz gefährlich, dass wir so viel Gas von denen konsumiert haben und haben die jetzt eben einen Hebel und können uns erpressen? Und schon damals war die Diskussion ja, wie wir sagen würden, eher von Emotionen geleitet als von Fakten. Und das wurde ja also wirklich hitzig diskutiert. Und dann gab es ja dieses Papier von einigen der Co-Autoren auf dem jetzigen Papier, dieses What-If-Papier. Was wäre, wenn man sich abkoppeln würde von russischem Gas und es da zu einem Embargo kommt und wie teuer das werden würde. Und schon da, also da lief man so ein bisschen der Diskussion hinterher eigentlich. Und die Idee war es von dem jetzigen Papier zu sagen, okay, das wird diskutiert. Wie abhängig sind wir von China? Wie kostspielig könnte ein Decoupling sein? Aber eben auch ganz wichtig, was für ein Policy-Spielraum gibt es? Und da wollten wir ein bisschen ahead of the curve sein und nicht hinterherlaufen mit Zahlen, um es probieren im Nachhinein sachlicher zu gestalten. Das heißt, das ist so der Hintergrund für die Studie und was wir uns angeschaut haben, ist mithilfe eines State-of-the-Art-Modells, also ein quantitatives Handelsmodell. Was würde denn passieren, wenn es zu so einer Blockbildung käme, in dem sich der Westen, jetzt ganz frei formuliert erstmal, ich mit Sicherheit sprechen wir später darüber, was das eigentlich bedeutet, diese Blocks der Westen sich von China oder einem feindlichen Block, feindseligen Block entkoppeln würde. Und was wir da zeigen, ist, dass selbst in dem härtesten Szenario, in dem das auf einmal passiert, der wirtschaftliche Schock doch nicht so riesig groß ist, wie manche manchmal so erwarten, oder auch nicht so, bei weitem nicht so groß ist, wie Zahlen, die irgendwie manchmal so in der Diskussion und in Talkshows und so genannt werden. Also das ist der erste Punkt, dass wir probieren, ein bisschen Sachlichkeit da wieder reinzubekommen. Und das zweite ist aber, und das ist ganz wichtig, auch zu zeigen, was für einen Handlungsspielraum hat denn überhaupt die Politik. Nämlich, wenn man das managt, dieses so ein De-Risking oder ein sanftes Abkoppeln über die Zeit, dann wäre es eben weit weniger kostspielig als ein abruptes. Und ich denke, das sind die beiden wichtigen Aussagen aus dieser Studie. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Ansgar, ich hatte ja von dir auch schon was dazu gelesen. Insofern bin ich gespannt, was jetzt passiert.
Also erstmal Kudos an das Team von Julian, die Studie rausgebracht zu haben. Auch sehr richtig, sowas frühzeitig zu machen. Und das ist ja eigentlich immer das Problem, was wir so als Thinktanker oder auch die Wissenschaft hat, dass die Politikberatung, die methodischer sie ist, desto länger braucht sie, immer zum falschen Zeitpunkt kommt. Insofern ist das sehr, sehr richtig, das sehr frühzeitig in die Diskussion, glaube ich, einzubringen. Und am Ende, klar, die Diskussion läuft zum Thema Decoupling, De-Risking, was immer das auch genau ist. Insofern ist empirischer Input natürlich genau das, was wir brauchen. Insofern erstmal ein großes Lob an das Team, das zu modellieren. Wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe bei der Studie, ist die Schlussfolgerungen, die dort raus aus diesem Modell beschrieben werden. Ihr beschreibt das ja als handhabbar, das Szenario. Mhm. Da würde ich jetzt als, ich komme eher aus der politikwissenschaftlichen Ecke, würde ich jetzt sagen, okay, das ist eine sehr, sehr politische Bewertung, die jetzt wahrscheinlich entweder eine Pi mal Daumen Einschätzung ist, so passt schon irgendwie, wir hatten andere Schocks wie Covid etc. pp., also so schlimm kann es nicht sein, das ist dann kein wissenschaftliches Urteil mehr. Oder aber es müsste wirklich tatsächlich basieren auf einer gesellschaftlichen, politikwissenschaftlichen Analyse, was Stressfaktoren, Gesellschaft und so weiter angeht. Das ist natürlich weit außerhalb von der Studie, so wie sie angelegt ist. Insofern finde ich das Urteil so ein bisschen anfechtbar, ja, weil ihr macht im Grunde genommen eine sehr saubere analytische Modellierung von einem spezifischen Szenario und dann springt ihr relativ weit in eine politische Bewertung rein und deklariert das als handhabbar. Ich sag mal, einfach so das Gegenbeispiel, ja, oder das Gegenargument wäre, wir haben die letzten Schocks der letzten 15 Jahre, also Finanzkrise, dann Flüchtlingskrise, dann Covid, die Energiefrage und so weiter. Das alles hat sich aufgebaut und hat unsere Gesellschaft unter extremen Stress gesetzt. Und die Auswirkungen dessen haben wir wahrscheinlich noch gar nicht alle verdaut. Aber wir befinden uns de facto in einem Trend, der extrem ungesund ist. Und dann stellt sich eher die Frage, wann ist eine Krise zu viel? Und das ist genau so eine, sagen wir so ein Framing, wie ihr es vorgenommen habt, mit dem handhabbar. Auch das ist angreifbar als Hypothese, ja. Aber es wäre ein genauso legitimes Framing der Sache und dann würde sich das ganze Thema Decoupling natürlich komplett anders darstellen. Nämlich eher im Sinne von Jesus, unsere Gesellschaft, unser System, unsere wirtschaftlichen Rahmendaten, das ist alles so fragil. Wir müssen alles tun, um einen weiteren Einschlag aller 5% Einbußen vermeiden, weil dann fliegt uns der Laden um die Ohren.
Julian, vielleicht ganz kurz, warum glaubt ihr, dass es handhabbar ist? Also was ist da der Grundgedanke?
Erstmal ist dieses Wort handhabbar ja auf die wirtschaftlichen Konsequenzen bezogen und nicht unbedingt auf politische Konsequenzen, da stimme ich dir voll zu, Ansgar. Da natürlich sollte man das insgesamt noch größer denken, aber wir beziehen das ganz klar auf die Zahlen, die da rauskommen und die sind eben im Vergleich zu Krisen der letzten Jahrzehnte handhabbar. Und dabei würde ich auch definitiv bleiben. Also es ist eben nicht so, dass so Zahlen, ich kenne eine Zahl aus Berlin, da geht es um knapp 40%, die das uns an Bruttoinlandsprodukt kosten würde. Allein sozusagen, wie das ausgedrückt ist, ist Blödsinn. Aber auch die Zahl 40% ist einfach so weit entfernt von dem, was irgendwie in Modellen überhaupt abbildbar wäre. Also kein Modell, kein normales, vernünftiges Modell von irgendeinem Ökonomen, der sich mit diesem Thema beschäftigt, kommt zu so einer Zahl. Und da war erstmal unser Gedanke, um welche Größenordnung reden wir denn eigentlich? Und wir reden eben, selbst wenn wir so ein vernünftig kalibriertes, parametrisiertes Modell, also State of the Art, wie es sozusagen gerade der Stand der Wissenschaft ist, wenn man dieses Modell probiert zu schocken mit eben so einem Decoupling, wie groß können wir diesen Effekt überhaupt irgendwie kriegen? Und da kommt man eben nicht viel mehr als irgendwie 5-6%, viel mehr geht einfach nicht, weil es diverse Effekte im allgemein Gleichgewicht gibt, also Länder fangen an, mit anderen Ländern zu handeln oder mehr zu handeln. Und es gibt Anpassungen in der Produktion, in Preisen und so weiter. Also das heißt, diese Anpassungen sind eben sehr, sehr wirksam in diesem Fall. Also unser, wie du es eben genannt hast, unser Wirtschaftssystem kann eben auf solche Schocks ziemlich gut reagieren. Und ich würde dem auch entschieden widersprechen. Es ist kein sehr fragiles Wirtschaftssystem oder wirtschaftliche Verfassung, in der sich Deutschland befindet, sondern eigentlich ist es schon erstaunlich, dass dieser Schock dann eben von China, wo man immer denkt, das ist dieses riesig große China, ist eben dann doch verkraftbar, handhabbar, wenn man sich die wirtschaftlichen Effekte von so einem Schock anschaut. Und dass es natürlich noch politische Effekte haben kann und es auch eine breitere Diskussion geben müsste, das stimme ich voll zu. Aber diese Zahl deutet eben darauf hin, es ist vergleichbar im ersten Moment wie die Weltwirtschaftskrise von 2007, 2008, was ein harter wirtschaftlicher Schock war und politische Konsequenzen hatte. Keine Frage. Aber es ist eben nicht ansatzweise in der Nähe von irgendwelchen zweistelligen Zahlen. Und der langfristige Effekt, auch der ist natürlich dramatisch, Aber es sind dann dramatische 1,2 bis 1,4% unseres Outputs sozusagen, was wir verlieren würden dauerhaft. Und dauerhaft ist krass. Und das ist eben vergleichbar mit dem Effekt von Brexit für Großbritannien. Auch das ist eben am Ende dann doch handhabbar, auch wenn es politisch natürlich wahnsinnige Konsequenzen hat. Das ist ganz eindeutig.
Vielleicht können wir mal über diese Definition sprechen, die dahinter steht. Also wenn ihr sagt, das ist handhabbar, welches Szenario genau meint ihr da? Weil das eine ist ja Handel, über das wir sprechen. Ne? Also Handel kann ja einfach umgeschiftet werden. Das andere ist Produktion. Ich glaube, da braucht man etwas länger, ehe man so eine Fabrik woanders neu aufgebaut hat. Man sieht das auch so gerade ein bisschen an Rheinmetall vielleicht, die jetzt 2 Jahre gebraucht haben, so eine Munitionsfabrik mal irgendwo hinzustellen, die dann so langsam jetzt anläuft und dann 3 Jahre brauchen, ehe sie einen ordentlichen Output erzeugt. Ne? Also und da haben wir ja schon eine Krisensituation. Also wie habt ihr das in Abgleich gestellt?
Also das Modell ist erstmal, das muss man auch ganz eindeutig sagen, das schreiben wir auch so, ist erstmal ein statisches Modell. Das heißt, es guckt sich an in einem Moment, was passiert beim Schock. Und wie wir das dann dynamisch machen, ist eher ein Trick, könnte man sagen, nämlich indem wir mit unterschiedlichen Elastizitäten arbeiten. Elastizitäten, also hier insbesondere die Handelselastizität, die sagt, okay, auf Preisänderungen, wie verändern sich die gehandelten Mengen? Und das würde ja hier passieren. Wir würden also einen unendlich hohen Preis auf einmal auf die Handelskosten setzen vom Westen gegenüber dem anderen Block. Und das heißt, es würde eben zu Handelsumleitungen kommen und die sind in der kurzen Frist natürlich extrem schwierig. Das ist ja ganz eindeutig, dass es nicht von jetzt auf gleich möglich ist, Produkte von woanders her beziehen, sei es, weil man dort erst eine Produktion aufbauen muss oder weil man bestehende Produktion hochfahren muss. Aber über die Zeit geht es dann eben doch. Du meintest gerade 2-3 Jahre, dann kann auch wieder an anderer Stelle etwas produziert werden oder mehr produziert werden. Und genau das zeigt dann auch unser Modell, genau diese Effekte, dass der anfängliche Schock groß ist und nicht, also der ist nicht trivial, also 5-6% Wirtschaftseinbruch in einem Moment, muss man dazu sagen. Es ist natürlich überhaupt gar nicht trivial, aber das relativiert sich relativ schnell und geht dann eben innerhalb von 2-3 Jahren auf unter 2% zurück.
Eine Frage, die ich mir natürlich direkt stelle, ist, erstmal, ich würde sagen, wir müssen nochmal kurz darüber sprechen, was eigentlich ein Szenario ist. Also was ihr da modelliert, ich verstehe das, warum ihr das tun müsst, aus methodologischer Sicht und so. Wenn wir jetzt im weiteren Feld über Szenarien sprechen, im Bereich China, Geopolitik und so weiter, meinen wir natürlich ein bisschen was anderes. Nämlich ein Szenario, was geopolitische Dynamiken und vor allen Dingen die Auslöser und auch die Werkzeuge des politischen Gestaltens mit einfakturiert. Und das ist eigentlich so die entscheidende Frage, die ich hier habe. Wenn wir über Decoupling nachdenken, müssen wir auch irgendwie Gedanken darauf verwenden, was würde eigentlich ein Decoupling auslösen? Der Auslöser könnte eine geopolitische Krise sein, die dazu führt, wie jetzt im Bereich Russland und so weiter, dass ein harter Cut vollzogen wird. Oder aber ich habe ein eher langfristiges Anwenden von bestimmten Politikinstrumenten, sei es Exportkontrollen, Outbound Investment Controls, wie es gerade in den USA diskutiert wird und wahrscheinlich auch kommen wird und so weiter, Entity Bans und so weiter und so fort. Das wäre ja die Realität, die hinter dem Decoupling steht. Ihr habt das ja so ein bisschen geframed in Richtung, die Politik sollte es jetzt anfangen zu managen, das Decoupling, damit es kein Schock ist, sondern berechenbarerer Prozess ist, der weniger negativen Einfluss hätte auf Wachstum. Das ist nämlich genau dann der Punkt. Ja. Also mit welchen Instrumenten würde denn dieses Decoupling gemanagt werden und was wären dann die realweltlichen Auswirkungen von diesen Instrumenten? Und das ist nun etwas, was wir in den USA gerade ganz gut beobachten können, wie schwierig das überhaupt ist, Einfluss zu nehmen auf globale Handelsströme und dieses Decoupling, De-Risking tatsächlich auch umzusetzen. In Deutschland gibt es auch schon ganz, ganz interessante Beobachtungen. Du hattest am Anfang ja erwähnt, dass die Direktinvestitionen aus Deutschland Richtung China auf einen Höchststand zulaufen. Wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, sieht man, dass nicht nur das Gesamtvolumen steigt, sondern dass vor allen Dingen eine starke Konzentration stattfindet, eine Polarisierung. Im Grunde genommen hast du viele kleinere Player, die ihre Investitionen in China herunterfahren. Und du hast einige wenige große, auf die sich diese Direktinvestitionen konzentrieren. Und dafür gibt es eine gute Begründung, was da stattfindet. Es gibt dadurch, dass China als Markt so viel komplizierter geworden ist, sowohl wegen westlicher Politik, also die ganzen Kontrollen aus den USA zum Beispiel, aber auch wegen Regulierung, die aus China kommt, also Cybersecurity Law und so weiter und so fort, jede Menge neue Anforderungen, wer Produkte in China verkaufen will, muss wesentlich mehr investieren. Und das führt zu einer strategischen Entscheidung in Unternehmen, entweder zu sagen, okay, für uns ist China ab jetzt eine Cash-Cow, wir investieren da nur noch so viel, wie es sinnvoll ist, um das bestehende Portfolio zu verkaufen. Irgendwann steht der Verkauf unserer Assets an. Also klassisches Cash-Cow-Management, das sind die beim FDI gerade runterfahren. Und diejenigen, die sagen, China ist für uns viel zu wichtig. Wir können nicht auf China verzichten und deswegen passen wir uns den neuen komplexen Gegebenheiten an und bauen eine neue Struktur um unser China-Business drumherum. Wir nennen das das Geopolitical Enterprise in dem Buch, an dem wir gerade basteln. Und dieses Unternehmen, diese Unternehmensstruktur ist darauf optimiert, geopolitische Interferenzen, also die Policy Tools, die Decoupling treiben würden, genau diese zu managen im Sinne von einem von vielen Enterprise Risks. Das heißt, diese Anstrengung der Unternehmen, ihr China-Geschäft zu erhalten, widerspricht dem politischen Willen und konterkariert im gewissen Sinne diese Instrumente. Und das ist das, was wir gerade feststellen. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir ein tiefes Investment von großen westlichen Unternehmen in China sehen werden. Nicht nur europäische, auch amerikanische Unternehmen wie Tesla. Und die alles dafür tun werden, um ihr China-Geschäft von diesen Interferenzen zu schützen. Heißt, ich komme aus der Tech-Branche. Für uns im Tech-Bereich wird das heißen, dass wir zwei unabhängige IT-Stacks sehen werden. Das heißt, Produkte wie alles von Mobilfunkgerät bis zu Autos wird auf zwei unterschiedlichen Technologie-Stacks beruhen und in dem Sinne auch nicht mehr kompatibel sein. Heißt vor allen Dingen Kostenfaktor, also für den chinesischen Markt produzieren, heißt vor allen Dingen auch in Zukunft chinesisches IP mit aufzubauen. Und dadurch erklärt sich halt eben auch dieses Doubling Down in den Investmentmustern, die ich vorhin genannt hatte. Vielleicht erstmal bis dahin. Insofern die Frage, die ich jetzt dann an Julian hätte, ist, wenn ihr Decoupling modelliert, also ist die Kausalität sozusagen Teil des Modells, was würde denn ein Decoupling tatsächlich triggern? Habt ihr euch da mit beschäftigt oder sagt ihr, das ist für unser Modell eigentlich nicht relevant?
Also es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber vielleicht, ich möchte erst noch einen Punkt zu den sehr interessanten Daten, die ich auch vor einigen Tagen gesehen habe, auch noch loswerden. Und es geht genau in die Richtung, die du gerade das treibst. Also man kann eigentlich genau das, was passiert, auch schon als Form des Decouplings sehen. Wenn früher in China produziert wurde, dann wurde in China produziert, um es von da aus auf den europäischen, auf den amerikanischen Markt zu bringen. Aber die Investitionen, die man jetzt sieht, wenn Tesla da ein Werk baut, dann baut die da das Werk, um die Autos in China zu bauen für den chinesischen Markt. Und de facto ist das ja eine Form von Decoupling, dass man sagt, okay, es wird nicht mehr so einfach sein, von hier nach da Sachen zu verkaufen. Wir produzieren einfach lokal. Und das heißt, ich würde das gar nicht so sagen, dass das irgendwie dem entgegenspricht, sondern es ist eigentlich eine Reaktion auf oder eine Form von Decoupling, die gerade schon stattfindet. Und dann ist es eben noch eine Frage, wem gehört jetzt das Werk, das Tesla-Werk? Am Ende gehört das irgendeiner Tesla Holding oder wie auch immer das dann heißt. Klar, dann kann man sagen, okay, am Ende sind sie doch wieder verbunden, aber eigentlich in der Produktionsstufe und in der realwirtschaftlichen Vernetzung hat es da schon oder kommt es da schon zu einem Decoupling.
Kann ich da ganz kurz was sagen? Also da würde ich nochmal einen Schritt zurücktreten und einfach fragen, was ist eigentlich sozusagen der eigentliche Zweck vom Decoupling gewesen? Wenn du dir die Diskussion anguckst in den USA, geht es denen ja eigentlich darum, die Verbreitung von Hochtechnologie zu minimieren und diese Abhängigkeiten halt zu nutzen, um Chinas Entwicklung zu unterbinden. Und diese Doubling Down dieser Tech-Unternehmen in China widerspricht dem. Insofern würde ich sagen, das Politikziel von Decoupling wird durch diese neue Unternehmensstrategie auf jeden Fall konterkariert. Wenn du jetzt auf die Handelsströme alleine schaust, mag dich das statistisch nochmal anders darstellen. Nur rein, sagen wir so, aus der Politik des Decouplings oder des De-Riskings heraus betrachtet, ist das schon ein Problem und nicht das, was unbedingt gewollt ist.
Das mag sein, aber erstmal geht es ja darum, was definieren wir überhaupt als Decoupling? Und da komme ich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr zu deiner Frage an mich eben. Es ist ein Modell, ein mathematisches Modell, wie man so sagen könnte, also was wir mit Daten füttern. Und natürlich ist dieses Modell erstmal massiv vereinfachend. Und jedes Modell ist vereinfachend, aber es zeigt eben, es hilft uns zu verstehen, was passieren würde. Und dementsprechend, was würde passieren? Und diese Modelle sind natürlich entwickelt, um bestehende Phänomene zu erklären. Und wir konnten damit sehr gut, also extrem gut, kann man damit, also erklären die, was beim Brexit gerade wirtschaftlich passierte. Die erklären extrem gut, was bei diesen Trump-Zöllen, die gegen China und andere verhängt wurden, sozusagen, wie die Reaktionen der Wirtschaften darauf waren. Das wird extrem gut eben abgebildet in diesen Modellen. Die können genau das, was passiert, nachbilden. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich und optimistisch, dass das eben, und können da vertrauen in diese Modelle, dass sie eben auch ein so abruptes Abkoppeln gegenüber China im rein wirtschaftlichen Sinne abbilden. Aber ich stimme natürlich voll zu. In dem Moment, in dem sowas passiert, passieren auch noch andere Dinge in der Welt. Und das ist natürlich deutlich schwieriger in diesen mathematischen Modellen abzubilden. Also auch dann, wir abstrahieren von sehr, sehr viel, um bestimmte Grundmechanismen zeigen zu können. Und der Grundmechanismus, den wir hier zeigen, der hier offensichtlich wird, ist, dass eben A, wenn man sich einfach rein die Daten anschaut, China bei weitem nicht so groß ist, wie man jetzt so landläufig denken würde, oder so bei weitem nicht so wichtig für die deutsche Wirtschaft, wie man so landläufig so denken würde. Und zweitens, dass dem folgend ein Decoupling nicht so dramatisch sein kann, wie einige Leute so sagen, weil man eben ausweichen kann, und das sind diese Mechanismen, die dann zum Tragen kommen, ausweichen kann auf andere Regionen der Welt, weil es natürlich dann auch wiederum Ausweichbewegungen von China gibt in andere Regionen der Welt, sodass es insgesamt sich so neu sortiert. Es ist immer noch sehr kostspielig, aber es sortiert sich neu und es würde nicht zu einem Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft, der westlichen Wirtschaft und auch nicht der chinesischen Wirtschaft kommen. Wobei auch das sollte man sagen, also was ist deutlich, deutlich teurer für die chinesische Wirtschaft als für irgendeine westliche Wirtschaft.
Also in dem Punkt völlig d'accord. Ich glaube, du hast jetzt Ross und Reiter nicht so richtig genannt. Also ich kenne diese 40%-Studie nicht, aber das ist natürlich hanebüchen. Also
ich mein, nein, das sind keine, die Zahl kommt, glaube ich, das waren die Gewinne von Volkswagen in 2019 oder so. Daher kommt, glaube ich, diese 40%. Aber das ist immer mal wieder, kommen irgendwelche 40% auf. Und es kommt eben auch, also von einem großen Unternehmen sind das, der Anteil der Gewinne, die in einem Jahr erwirtschaftet wurden, kam aus China. Und da, diese Zahl ist irgendwie so hängen geblieben bei einigen. Das war keine wissenschaftliche Studie, bei weitem nicht, weil die könnte sowas gar nicht zeigen.
D'accord. Also ich glaube, da ist viel so Unklarheit. Ich meine, am Ende ist so jeder, der so ein Gefühl so hat, für, weiß, wie Trade Patterns weltweit aussehen, ist natürlich, jeder weiß, dass Distanz das eigentlich das entscheidende Thema ist und wir natürlich wahnsinnig hoch vernetzen in der EU und 40%-Zahl mit China natürlich weit ab jeglicher vorstellbarer Realität sind. Insofern point taken.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn wir über Decoupling von China reden, und die Frage geht auch wirklich an euch beide, dann reden wir ja im Grunde auch darüber, dass wir vor einem Handelspartner stehen, der Einfluss auf Rohstoffe und Rohstoffversorgung hat in manchen Bereichen. Jetzt wissen wir natürlich, diese Rare Earths, die kann man auch woanders fördern, ist halt da dann ein bisschen teurer. Das dauert auch alles wieder 2-3 Jahre, also da haben wir immer wieder so eine recht ähnliche Zeitschiene. Aber es gibt ja auch durchaus Rohstoffe, die dann in irgendwelchen Ländern gefördert werden, wo China halt einen Zugriff hat und wir nicht. Also wo man auch davon ausgehen könnte, dass es dann schwierig wird, also Substitute zu finden. Das habt ihr nicht wirklich antizipiert, oder?
Ja und nein, also wir gehen schon darauf ein, auf, dass es eben besondere Rohstoffe gibt, die kritisch sind und die dementsprechend sehr schwierig zu substituieren sind. Aber selbst wenn man, und deswegen haben wir so ein Szenario noch gerechnet, auch da kann man natürlich wieder hinterfragen, was passiert jetzt da ganz genau, aber ein Szenario gerechnet, in dem wir davon ausgehen, dass alle Inputs extrem schwierig zu substituieren sind. Und extrem schwierig dahingehend, dass man sagt, okay, es ist also über die kurze Frist nahezu unmöglich und es ändert sich nichts an dem, was wir eigentlich konsumieren wollen, was wir eigentlich für die Produktion brauchen. Wir bleiben starr stehen und sozusagen können nichts tun. Und selbst dann, in diesem Szenario, sind die Zahlen um 20% höher, also um 1 Prozentpunkt höher in der kurzen Frist. Also reden wir nicht von 5, sondern von 6% Einbruch in der ganz kurzen Frist. Und dann reden wir nicht von 1,2% langfristig, sondern von 1,5% langfristig. Also es ist eben auch dann nicht, es ist eben nicht möglich, selbst mit solchen harten, komplett unrealistischen Annahmen, dieses Modell in eine Richtung zu bewegen, die irgendwie zu wirklich dramatischem wirtschaftlichen Schaden führen würde. Auch hier muss immer wieder gesagt werden, das ist natürlich, also auch so ein kurzer, heftiger Einschlag kann natürlich politisch Sachen bewirken, die wir einfach so nicht abbilden können. Insofern, da stimme ich Ansgar voll zu. Also wir haben hier kein Weltmodell, in dem wir alle möglichen Sachen, alle möglichen Effekte hier auffassen können, sondern es geht rein um den wirtschaftlichen Pfad, der zu erwarten wäre. Und auch dafür ist es eben wichtig, dass man so ein explizites Modell nimmt, weil jeder, der andere Zahlen nimmt und sagt, oh, dann würde das und das und das passieren, der hat natürlich ein implizites Modell irgendwie in seinem Kopf und leitet daraus bestimmte Sachen ab, aber es ist eben nicht eindeutig, was da tatsächlich dann in so einem impliziten Modell für Annahmen stecken, und die sind hier einfach nach außen gekehrt und ganz offensichtlich, das kann jeder nachrechnen, was hier passiert. Und dann kann man natürlich darüber reden, und das tun wir ja gerade, was sind das eigentlich für Annahmen und passieren da nicht noch andere Dinge, aber genau das war eben die Idee, dass man sagt, okay, hier mit dem Stand der Wissenschaft in der Volkswirtschaftslehre, wie würde denn so ein Schock aussehen? Und das sind die Zahlen, die da rauskommen. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit nur von diesem kurzfristigen Schock. Eigentlich ist ja auch interessant zu sehen, was passiert, wenn man nicht dieses Cold Turkey Decoupling hätte, sondern was passiert, wenn man das aktiv managt, was ja de facto ja auch passiert. Ansgar, du hast von den USA gesprochen, aber auch in Europa wird natürlich über solche Sachen geredet offensichtlich. Und das heißt, da ist auch die Lehre, es ist nicht unbedingt die Lehre, dass das irgendwie langfristig trotzdem 1,2% unserer Wohlfahrt kostet, sondern die Lehre daraus ist, dass wir damit vermeiden können, dass es diesen kurzfristigen Schock gibt. Für den Fall, dass es zu einem Cold Turkey Decoupling noch kommt. Je mehr wir agieren jetzt, desto weniger hart kann der Fall sein, für den Fall, dass es auf einmal zu irgendeinem Cold Turkey Decoupling kommt.
Da eine Nachfrage zu. Wir haben so ganz kurz ein Review gemacht, was diese ganze Weaponization of Tech, wie wir sie nennen, also die Anspruchnahme von Technologie für geopolitische Zwecke, da reden wir über diese Exportkontrollen und so weiter, was das im Bereich Inflation bedeuten würde. Ich habe nicht viel gefunden, also gibt es so 1,5-2 Studien zu weltweit, die sich so ein bisschen um Inflation oder immer so davon ausgehen, dass IT eigentlich eine deflationäre Wirkung hatte in den letzten 25, 30 Jahren, was die Verteuerung von Technologien durch Decoupling, wie man es auch nennt, langfristig bedeuten würde. War das bei euch ein Faktor oder habt ihr Inflation komplett rausgelassen?
Nee, also Inflation oder Preisentwicklung ist ein ganz wichtiger Faktor sogar darin. Ich weiß gar nicht, ob wir da explizit darauf eingehen, auf die Zahlen, die da rauskämen. Also es kommt natürlich, also in dem Moment, in dem es schwieriger ist, Sachen zu kaufen aus dem Ausland, also es kommt zu einer Verknappung und damit kommt es zur Preissteigerung. Das ist natürlich ganz eindeutig und das treibt aber wiederum diese Preissteigerung, Marco hat es eben schon richtig gesagt, Preissteigerungen bei bestimmten Gütern machen auf einmal auf anderen Orten der Welt Produktion, jedenfalls in der mittleren Frist, auf einmal wieder ertragreich und damit möglich. Und das heißt, das ist tatsächlich ein wichtiger Mechanismus, dass es da Preiseffekte gibt. Und diese Wohlfahrt, die wir hier angeben, diese Gross National Expenditures, also kann man mit Wohlfahrts, kann man, ist ungefähr so wie Veränderung vom optimalen Bruttoinlandsprodukt und kann man so ein bisschen gleichsetzen mit Wohlfahrt im volkswirtschaftlichen Sinne, ist mein Realeinkommen. Und das heißt, da ist der Preis eben einer der beiden wichtigen Faktoren. Klar. Auch hier muss man sich wieder angucken, okay, wie groß hilft es einfach, sich mal in die Daten, also Daten jetzt anzuschauen, ja, wie groß ist China für uns, für all das, was wir konsumieren? Also das sind irgendwie 10% unserer Importe, jetzt ganz grob über den Daumen. Wie viel importieren wir oder wie viel geben wir in unserem Warenkorb für Importe aus? Das ist ungefähr ein Drittel. Und das heißt, man ist dann irgendwie bei 3%, 2-3%, die überhaupt davon betroffen sind. Und dann kann man sich auch überlegen, okay, wie groß kann denn dann überhaupt der Effekt sein auf die Preise, wenn nur 2-3% unseres Warenkorbs eigentlich davon betroffen sind?
Also ich hatte irgendwo einen Effekt in Erinnerung von deflationärer Wirkung von IT 1-1,5%. Das war sozusagen das, was Shave-Off ist durch geringeres Inventar, größere Preistransparenz. Also die deflationären Effekte von IT, die eventuell aufgehoben werden würden durch eine Verteuerung der IT durch Geopolitik. Und in einigen Bereichen sind die Effekte schon relativ heftig. Ne? Also wenn man sich jetzt mal so die Chip-Produktion in Arizona anguckt. Die Betreiber der Foundries gehen davon aus, dass die Preise für die Chips um das Vierfache steigen durch die Verlagerung raus aus Taiwan. Ja. Das ist kein Decoupling von China, das ist aber ein wichtiger Aspekt, ne, dass wir de facto ja in den USA vor allen Dingen auch eine Bewegung sehen, um ein De-Risking aus Taiwan raus zu organisieren. Und da sind wir wieder ein bisschen so bei der Szenario-Frage. Ja. Das eigentliche Problem ja ist gar nicht so sehr das Decoupling vom chinesischen Binnenmarkt, sondern eher die Frage wäre, was passiert mit der Weltwirtschaft, wenn ein Konflikt um Taiwan umschlägt in eine heiße Krise und unter anderem die Semiconductor-Kapazitäten offline gehen wegen einer militärischen Auseinandersetzung etc. pp. Dann reden wir natürlich über völlig andere Effekte, die wahrscheinlich traumatischer wären als das modellierte Decoupling vom chinesischen Markt. Yeah. Das sind eigentlich so die Szenarien, die uns im Bereich Tech Cold War am meisten interessieren. Was ich besonders beunruhigend finde, ist, wie über dieses Thema in DC diskutiert wird. Also es gab vor ein paar Jahren mal so Wargames zum Thema Taiwan, waren dann schwer in Mode und dann haben ganz viele Thinktanks in Ministerien diese Wargame durchgeführt und kamen eigentlich alle zu dem Schluss, dass in 9 von 10 Fällen China einen Konflikt um Taiwan gewinnen würde. Und dann hat man irgendwie sich die politischen Biografien der handelnden Akteure angeguckt und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass China auf jeden Fall bis zum Jahre 2029 versuchen wird, Taiwan einzukassieren. Ja, und das ist dann so ein Determinismus entstanden, der echt skurril ist. Wenn man sich so ein bisschen mit diesen Wargaming-Exercises auskennt, ist das schon einfach eine Hanebüchen. wiederum so ein Determinismus festgelegt wurde. Und das ist handlungsanleitend geworden. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie die USA das Thema Chips Act und so weiter konstruiert haben, ist es im Grunde genommen der Versuch eines präventiven Krisenmanagements, basierend auf der Annahme, dass in Taiwan bis 2029 auf jeden Fall ein Versuch unternommen werden würde, das wieder zu vereinigen mit Mainland China. Und
Das heißt, das wird zu so einer self-fulfilling prophecy dadurch zum gewissen Grad, ne?
Exakt. So dieses Sleepwalking-Phänomen, was ich wirklich beunruhigend finde. Da finde ich auch, da wird einfach dann auch, sagen wir, sowas wie Wargaming missbraucht, um eine politische Agenda durchzudrücken. Das ist für mich die eine Seite. Also das größte Risiko ist nicht Mainland China und die ganzen Policy-Tools, die da auf Decoupling-Management sich ausrichten, sondern es geht um die Frage, wie riskant ist ein Konflikt, der wahrscheinlich mit Taiwan beginnt und von da aus die Weltwirtschaft betreffen würde. Das hat dann auch implizit was an Decoupling mit China zufolge, aber das ist dann wahrscheinlich unser geringstes Problem, weil wir gerade um Taiwan um halt Güter haben, die haben null Elastizität, ne? Also wir sind halt einfach krass abhängig von Kernprodukten aus Taiwan, die wir eigentlich absehbar nicht ersetzen können. Selbst mit den neuen Fabs, die jetzt irgendwie überall online geschaltet werden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite stimme ich aber zu, was das Thema Ausweichkapazitäten angeht. Also im Grunde genommen ist das ja schon ein Key Takeaway, dass die Resilienz von Volkswirtschaften wesentlich höher ist, als wir vielleicht oft angenommen haben. Heißt auch, dass diese Policy Tools, die im Bereich Geopolitik angewendet werden, halt eben auch nur sehr begrenzt wirken. Ja? Also wir haben uns intensiver die Exportkontrollen angeschaut zum Thema High-End-Chips. Im Grunde genommen ist klar, dass China, und diese Chips gelten ja als unersetzlich, ne? Also die berühmten NVIDIA AI-Chips, dass China natürlich jetzt Ressourcen auf das Thema draufschmeißt und ziemlich gute Resultate erzielt hat, die vorher keiner irgendwie antizipiert hatte, gerade nicht in den USA. Und da sind wir bei diesem Rare-Earth-Beispiel. Also ich glaube, diese Idee, dass es so Choke-Points gibt, die man ausnutzen kann, wird so ein bisschen überschätzt. Am Ende haben wir da mehr Resilienz im System und mehr Innovation und Kreativität, um mit solchen Themen relativ schnell und zügig umzugehen. Insofern bin ich auch mal so ein bisschen skeptisch, wenn ich dann diese Rare-Earth-Alarmmeldungen höre, die aus meiner Sicht oft ein bisschen vermischen, was ist tatsächlich selten und was ist nur selten, weil es niemand anders bislang ausbuddeln wollte, weil es bislang preismäßig einfach nicht wirklich interessant war. Insofern bin ich da so gar nicht so sehr.
Ja. Genau. Und deswegen würde ich vielleicht auch den einen Punkt, den du gerade gemacht hast, dass es irgendwie so bestimmte, dass sie wie Chips und Null-Elastizität-Güter sind, auch da, das glaube ich aber nicht. Also ich glaube, die allerwenigsten, vielleicht in einer ganz kurzen Frist natürlich. Also wenn wir über Tage oder Wochen oder Monate reden, ja, aber jetzt in dem Moment, in Ostasien, was passiert, hören ja auch nicht hier auf alle Rechner zu booten. Und über die mittlere Frist sind dann vielleicht doch irgendwelche anderen Sachen möglich, die vorher einfach nicht profitabel waren. Das macht uns natürlich alle ärmer, auch das muss man immer wieder sagen. Ne? Also das ist gewissermaßen ein Grund, weshalb wir da unsere Sachen herbeziehen. Die haben das da irgendwie ganz gut raus und produzieren günstig extrem gute Sachen. Und das heißt, wenn wir davon abweichen, dann ist das teuer. Und auch ein De-Risking von China kostet Geld. Aber es ist eben die Frage, ob man da nicht wie über eine Versicherungsprämie nachdenken kann, die man zahlt dafür, dass für den Fall, dass wirklich etwas Cold Turkey passieren würde, man dann eben diesen ganz kurzen Schock vermeiden kann.
Ich habe noch einen Themenkomplex, der für mich sehr interessant ist, den wir in den letzten, ich sag mal, Monaten so ein bisschen beobachten können. Und zwar, dass es chinesische Unternehmen sind, die dieses Decoupling betreiben. Ja, also wir setzen so die Anreize, Fabriken in Mexiko aufzubauen, oder die USA tun das, nicht wir. Und dann gehen halt chinesische Unternehmen dahin und bauen Fabriken in Mexiko. Gleiches in Vietnam und Ähnlichem. Natürlich nicht nur, aber halt auch. Und da ist natürlich erstmal ein wirtschaftlicher Anreiz da drin. Aber im Falle eines Decouplings wird es ja dann recht spannend, ne? Weil die chinesische Regierung könnte dann ihren Unternehmen sagen, ja stopp mal, hört mal auf da zu produzieren. Wir in Anführungszeichen könnten dann wieder hergehen und sagen, ja dann schnappen wir uns die Fabriken und werden einfach selber produzieren. Ne? Also da sehe ich dann auch noch so ein gewisses Risiko, was so diesen Übergang betrifft, der aber, wie wir ja jetzt vielleicht auch in Deutschland gesehen haben, mit dem Gas viel unkomplizierter läuft auch in einem Land wie Deutschland, als wir das dachten.
Das würde ich auch sagen. Also die letzten 24 Monate haben nicht nur gezeigt, dass diese Abhängigkeiten vielleicht doch weniger groß waren, als viele gedacht haben, aber dass wir eben auch damit ganz gut haben umgehen können. Und das ist dann auf einmal, in dem Moment, in dem es kracht und in dem da es kritisch wird, auf einmal dann doch sich Sachen bewegen, von denen man vorher dachte, das dauert irgendwie noch 10 Jahre, bis irgendwelche Terminals für LNG da gebaut werden. Und dann waren sie nach 8 Monaten da. Also ich denke auch, dass in solchen Krisensituationen damit irgendwie sowohl von wirtschaftlicher Seite, aber eben auch von regulatorischer Seite irgendwie anders reagiert wird, weil eben so eine Notsituation da ist.
Also vielleicht erstmal zu dem Punkt mit den chinesischen Unternehmen, die sich selber auch ihre Produktionsstätten aus China rausverlagern. Also ja, stimmt. Und ich sage nochmal, dass der Hauptpunkt da ist, dass im Grunde genommen all diese Policy-Tools, die entwickelt worden sind und die angewendet werden, um so etwas wie Decoupling von globalen Wertschöpfungsketten zu erreichen, einfach extrem schwierig sind, sie genau einzusetzen. Ne? Also du merkst ja, dass einfach du stellst du einen Stein in den Weg und das Wasser findet einen neuen Weg. So, das ist halt globale Ökonomie. Ne? Mhm. Und chinesische Unternehmen agieren da genauso rational und pragmatisch wie westliche Unternehmen. Ja? Also Unternehmen sind die radikalen Pragmatiker. Das ist interessant, dass es in den USA zu so einer Frustration führt. Also du hast jetzt in DC Politiker, die danach schreien, dass Unternehmen endlich patriotisch handeln sollten. Ich mir so, ey, ihr habt Kapitalismus miterfunden, ja. Also sollte euch irgendwie bekannt sein, dass Unternehmen keine politischen Akteure sind, sondern halt eben andere Verpflichtungen haben und die führen halt zu so Schritten wie Kostenoptimierung und ich finde einen Weg, um trotzdem mein Geschäft in China zu machen, wenn es sich für mich lohnt. Ja. Und das ist das, was passiert. Also eine extrem fluide Situation, wo wir mal wieder ganz deutlich sehen, wie kurz der Arm der Politik doch in manchen Bereichen dann tatsächlich ist. Und das, finde ich, ist eine Reflexion wert. Das wäre, glaube ich, auch so eine, also so ähnlich wie du es beschrieben hast, dass wir so eine Tendenz haben, vielleicht so Effekte zu groß wahrzunehmen in so Krisen und als unmanagebar, was unsere konkrete Antwort hier im eigenen Land angeht, umso mehr überschätzen wir, glaube ich, die Wirkung, die unsere vorgestellte Außenwirtschaftspolitik auf diese Unternehmen hat. Ja, da sehen wir ja schon eine Diskrepanz. Und das gilt für die chinesischen Unternehmen ein Stück weit auch. Aber da ist nochmal die Frage so, was ist denn wirklich der Zweck von diesem Decoupling? Ne? Und am Ende, der Antrieb in den USA ist es, Technologieverbreitung zu kontrollieren. Also dafür zu sorgen, dass man durch die Einschränkung der Verfügbarkeit von Hightech, wo die USA einen Vorteil gegenüber den Chinesen haben, diesen Vorteil möglichst in die Zukunft zu verlängern und sogar auszubauen. Das Interessante ist, dass die USA in dem Bereich vom alten Paradigma, wir sind einfach innovativer, wir haben das bessere System, wir sind nicht zentral geplant, sondern haben halt irgendwie freie Märkte und Silicon Valley etc. Das sozusagen garantiert, dass wir besser sind als die Chinesen. Dieses Vertrauen in die eigene Stärke, in Freiheit und Innovation ist Vergangenheit. Das ist das Interessante. Ja. Die USA trauen ihrem eigenen Narrativ nicht mehr und setzen jetzt verstärkt eben diese Kontrollen, Exportkontrollen. Und was schon echt eine Revolution ist. Ne? Also in den letzten 20, 30 Jahren war es ja eigentlich immer so, dass was gut fürs Internet war, war gut für die USA. Ja? So eine komplette Symbiose zwischen US-Tech-Unternehmen und der amerikanischen Regierung. Das ist jetzt komplett vorbei. Ne? Die amerikanische Regierung arbeitet aktiv gegen die Interessen dieser amerikanischen Tech-Unternehmen und wirft sie eben gerade so ein bisschen vor den Bus, um diese geopolitischen Zwecke zu erreichen. So. Das ist so eine Umschwung. Und wenn diese Kontrolle von der Verbreitung von Technologie tatsächlich das Hauptziel ist, dann würde ich sagen, dass das Decoupling, wie ihr es in dem Modell beschrieben habt, im Grunde genommen ja ein bisschen was anderes beschreibt. Ne? Ich meine, am Ende Decoupling in allen Bereichen der Wirtschaft, in allen Bereichen des Austauschs, also auch bei Waren, die man jetzt beim besten Willen nicht mehr als strategisch bezeichnen kann, ist ja eigentlich nicht das, was die Politik wirklich will. Ne? Es geht ja eigentlich um den Versuch einer zielgerichteten Minimierung von Abhängigkeiten, die ausgenutzt werden können, zu erreichen und diesen Technologievorsprung zu erhalten.
Small Yard High Fence, glaube ich, wird das genannt von
Jake. So wird es genannt, genau. Und also die Frage ist, was ist dann ein Small Yard? Und inhärent ist natürlich schon ein Eskalationsmechanismus eingebaut. Ne? Das sehen wir ja gerade so ein bisschen Whack-a-Mole. Das, also ne, die Chips werden mit Kontrollen versehen, dann kommt Nvidia und baut ein Chipset, die so ein bisschen unterhalb des Benchmarks sind und dann kommt neu und so. Das ist so eine Dynamik, die natürlich schwer zu kontrollieren ist. Und vielleicht dann nochmal zum Thema, was kostet uns das alles? So eine Gefahr, die wir sehen in dieser Dynamik der Exportkontrollen ist, dass Cleantech davon irgendwann betroffen sein wird. Also es ist relativ klar, dass China vor allen Dingen den Bereich Batterien, Solar und so weiter nutzen könnte, also diese Weaponization of Tech genau in diesen Bereichen nutzen könnte als Antwort auf die Kontrollen auf diese Chips. Und dann sprechen wir über ein Szenario, wo Kerntechnologien, die für die Energiewende wichtig wären, deutlich teurer werden oder die Verfügbarkeit eingeschränkt wird. Oder wir halt jede Menge Geld dafür investieren müssten, etwas zu erfinden, was es eigentlich schon längst gibt im Bereich Batterien und so weiter. Ne? Und die Frage, die wir uns auf Makroebene stellen, ist tatsächlich, wie kommen wir zu einer Verabredung auf internationaler Ebene, wo wir uns eigentlich darauf einigen müssten, dass es einige Technologiebereiche gibt, die zu wichtig sind, um sie Kontrollen zu versehen und in diese geopolitische Auseinandersetzung hineinzuziehen. Klingt so ein bisschen naiv, aber am Ende ist, glaube ich, eine dringende Frage. Ich meine, wir haben zu den Peak-Zeiten des Kalten Krieges gab es immerhin Kooperationen, um Pocken zu bekämpfen, was gelungen ist. Ja? Also zwischen den USA und Sowjetunion ging es dann eben halt trotzdem, wenn man sich anschaut, wie wir uns beim Thema Covid angestellt haben, was Impfstoffe angeht, muss man sagen, dass wir im Moment noch nicht mal im Bereich, in so offensichtlichen Bereichen wie Pandemien, in der Lage sind, miteinander zu kooperieren, was schon so ein bisschen zu denken gibt. Und am Ende brauchen wir so eine Art Safe-Harbor-Modell, dass wir sagen, es gibt Technologien, die für Klimawandel, für Food Security und so weiter einfach zu wichtig sind, als dass wir sie in diese Auseinandersetzung mit hineinziehen dürfen. Am Ende haben wir dazu gerade weder die Zeit noch das Geld, gerade diese Technologien wesentlich teurer zu machen, als sie sein müssten.
Ganz klar, da stimme ich voll zu. Also das, irgendwo gibt es dann so einen Policy-Trade-off und ich denke auch, dass der, also das ist jetzt ein Beispiel mit Batterien, aber das gleiche Beispiel kann man, wird irgendwie bei diversen Veranstaltungen in Berlin und sonst wo wird darüber geredet, dass es nicht gut ist, dass die ganzen Solarzellen aus China importieren. Aber dann ist eben die Frage, ja gut, aber es ist doch eigentlich nicht schlecht, dass wir günstige Solarzellen haben und wie strategisch wichtig sind jetzt wirklich Solarzellen. Wir wollen auch hier auch gleichzeitig schauen, dass wir die Transformation ganz gut hinkriegen. Also ja, das ist ein ganz klarer Trade-off da,
ja. Sehe ich. Das Gleiche in den USA auch. Ne? Also da ist schon Stimmen im Kongress, ja, die sagen halt irgendwie so, die Energiewende heißt eigentlich nur, dass wir neue Abhängigkeiten von China aufbauen. Deswegen muss die Energiewende gestoppt werden. Das sind Aussagen, die du jetzt schon hörst. Und dann merkt man irgendwann, okay, der Preis von geopolitischem Konflikt kann sehr, sehr hoch sein. Im Grunde kann man sagen, wir haben eigentlich gerade nicht weder Zeit noch Geld, diese Weaponization gleichzeitig während der Bekämpfung Klimakrise und so weiter zu führen. Das wird irgendwann wird es diesen Trade-off geben und ich glaube, wir brauchen da einen Akkord, um diese Technologien möglichst auszuklammern. Problem ist halt immer, it takes two to tango, ja. Ich meine, wenn die Chinesen halt auf ihre Assets gucken und finden, dass die Batterien die beste Möglichkeit sind, um sich gegen weitere Kontrollen auf Chips und so weiter zu wehren, dann ja, dann werden die das tun. Das ist das Blöde an der Formulierung Small Yard High Fence, weil am Ende bestimmen zwei, wie klein der Yard am Ende ist. Ja, das ist ja nicht, die USA alleine das bestimmen könnten. Und das scheint mir noch nicht so richtig durchgedrungen zu sein in Washington.
Okay, wie wollen wir denn das jetzt machen? Ich habe so das Gefühl, Ansgar hat sein Abschlusswort schon gesagt. Julian, willst du da auch noch eins hinterher schieben?
Ja, gerne. Ich glaube, also von meiner Seite aus war das weit weniger Diskussion, als ich erwartet habe, weil vielleicht habe ich es auch gar nicht erwartet. Ich denke, dass man am Ende doch recht ähnlich über die Thematik nachdenkt, dass es da Möglichkeiten gibt. Studie war und ist, dass wir von vornherein diese Diskussion sachlicher gestalten wollen. Und aber dazu gehört eben auch zu sagen, dass ein dramatisches Abkoppeln von China eben nicht so wirtschaftlich dramatisch ist, wie das viele denken. Und das gibt uns eben aber auch gleichzeitig dann Handlungsspielräume, darüber nachzudenken, wie vernünftig wir so ein De-Risking, wie es jetzt häufig genannt wird, gestalten wollen. Und diese Diskussion, was ist strategisch wichtig, was können wir überhaupt machen, wo konfligiert es mit anderen Policy-Zielen, das ist eine Diskussion, die geführt werden muss, aber die muss eben geführt werden auf Basis von Fakten und nicht auf Basis von Zahlen, die von irgendwelchen Konzernen oder Personen mit Partikularinteressen reingeworfen werden. Denn das, glaube ich, hilft nicht weiter. Und da sind die letzten 24 Monate, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel gewesen dafür, dass eben doch ganz schön viel möglich ist und man sich nicht verunsichern lassen muss, wenn einzelne Akteure, die ganz klar Interessen da verfolgen, irgendwelche Horrorszenarien aufmalen, sondern es ist eben möglich, Politik zu machen, die das vernünftig managt und die diesen Trade-off am Ende zwischen unterschiedlichen Policy-Zielen am Ende entscheidet. Und auch da können wir Ökonomen natürlich nichts dazu sagen und vielleicht auch Politikwissenschaftler, sie können auch beratend zur Seite stehen. Aber es ist eben so, dass es eben Handlungsspielräume gibt und das ist das eigentliche Ziel dieser Studie, zu zeigen, dass es da Möglichkeiten gibt.
Julian Hinz und Ansgar Baums, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da findet ihr alles weitere. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis alsbald mal wieder.